Mika. Müdigkeit hatte sich wie eine eiserne Decke auf ihre Haut gelegt. Jeder Atemzug fühlte sich schwer an, als wäre sie eine Maschine, deren Batterie langsam zur Neige geht. Mikas lange, blasse Finger ruhten auf der dunkelblauen Lehne des Sessels, der Stoff unter ihrer Haut rau, ihr hellvioletter Nagellack an den meisten Nägeln abgesplittert. Blaue Farbe vom letzten Malauftrag klebte noch an ihren Fingerknöcheln. Dr. Fowler sagte irgendetwas. Seine Stimme nahm sie nur gedämpft wahr. »Wie bitte?«, fragte sie, ohne den Blick von ihren Fingern zu nehmen. »Habe ich noch Nagellackentferner zu Hause?« »Woran denkst du gerade?« Sie zwang sich, den Kopf zu heben. »Nichts Besonderes.« Ihr Blick landete auf dem großen Bilderrahmen an der Wand hinter ihm, in dem eine Schwarz-Weiß-Fotografie von einem wellenlosen Meer eingerahmt war. Der ganze Raum war genau so eingerichtet, wie man sich das Gesprächszimmer eines Psychiaters vorstellte. Weder kühl noch gemütlich, sondern irgendwas dazwischen. Ein Raum, der für alle irgendwie passen sollte. Doch Mika passte gar nichts. Vor wenigen Wochen hatten überfüllte Bücherregale und unzählige bunte Bilder die Wände geschmückt. Riesige Pflanzen hatten in den Ecken gestanden, auf den Blättern immer eine kaum wahrnehmbare Staubschicht. Doch ihren bisherigen Psychiater hatte man ohne Vorwarnung in Rente geschickt. Und alles hatte sich geändert, nicht nur die Einrichtung. »Wie geht es Ihnen heute?«, fragte Dr. Fowler. Sie machte sich nicht die Mühe zu antworten. Stattdessen schweifte ihr Blick aus dem Fenster, zu dem großen Ginkgo-Baum. Sein Stamm heute breiter, die Äste verzweigter als damals, als sie zum ersten Mal hier gewesen war. Dr. Fowler schrieb etwas auf den College-Block, den er wackelig auf seinem Knie balancierte. Das Kratzen der Bleistiftmine dröhnte laut in ihren Ohren. »Wann haben Sie das letzte Mal richtig geschlafen?« Ein bitteres Lachen löste sich aus ihrer Kehle. »Keine Ahnung. Vor Jahren.« Er nickte nur, machte sich eine Notiz. Nach einer Weile sah er sie über seine Brille hinweg an. Er trug eine von diesen, die keinen Rand hatten. Das schmale Glas hob sich kaum von seinem blassen Gesicht ab. »Sie wissen, dass ich Ihnen nur helfen kann, wenn Sie es auch zulassen.« Mika schnaubte. »Sie wissen ganz genau, wie Sie mir helfen können.« Sie atmete langsam aus, verschränkte die Arme. »Schlaftabletten sind keine Smarties, Mika. Dr. McRae ist nicht mehr für Sie zuständig«, unterbrach er sie sofort. In seinem schneidenden Ton klang etwas Seltsames mit. Sein Ausdruck blieb jedoch emotionslos. Irgendetwas verschwieg er ihr, das spürte sie. Dr. McRae hatte ihr nicht einmal Bescheid gegeben, dass er in Rente gehen würde. Sie wollte so tun, als sei es ihr egal. Doch Dr. McRaes Verschwinden fühlte sich an, als hätte man ihr eine Handvoll Puzzleteile geraubt, die sie brauchte, um das große Chaos in ihrem Kopf zusammenzuhalten. Wie konnte man von ihr erwarten, mit einem völlig Fremden über ihre Probleme zu sprechen, die nicht einmal Dr. McRae nach über 10 Jahren richtig verstanden hatte? »Es war alles gut, so wie es war«, murmelte sie leise, ohne zu wissen, was genau sie meinte. Schließlich war nichts wirklich gut gewesen. Nichts hatte sich in all der Zeit verändert, in der sie nun in Therapie war. Nichts hatte sich verbessert. Ihre Albträume blieben. Auch ein Dr. Fowler würde ihr nicht helfen können. Sie presste die Lippen zu einer schmalen Linie zusammen, versuchte es ein weiteres Mal. »Kann ich nicht einfach ein paar Tabletten bekommen, die mir beim Einschlafen helfen? Und diese verdammten Träume pausieren? Bitte!« Eine Regung ging durch Fowlers rundes Gesicht. Sein grau-melierter Bart hob sich leicht. »Wir wissen beide, dass das keine gute Idee ist.« Bilder flackerten vor ihrem inneren Auge auf. Ihre Hand mit den Tabletten, dann Dunkelheit und der tiefste Schlaf, in den sie je gefallen war. Natürlich tauchte der Vorfall in ihrer Akte auf. »Es ist Jahre her«, sagte sie, wandte den Blick ab. »Erzählen Sie mir mehr über Ihre Albträume«, bat Dr. Fowler. Mika atmete zischend ein, rieb sich mit den Handballen die Schläfen. »Wach bleiben. Das steht doch alles in Ihren scheiß Unterlagen über mich.« Er lächelte, doch es wirkte unecht. »Ich verlasse mich ungern nur auf die Notizen meiner Kollegen. Ich würde es gern von Ihnen hören. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Und sie hatte erst recht keine Lust, es ihm zu erklären, wenn er es einfach aus ihren Unterlagen ablesen konnte. Wieder kratzte sein Stift über das Papier. Am liebsten würde sie ihm das Ding aus der Hand reißen und zerbrechen. Albträume, die ihnen seit ihrer Kindheit den Schlaf rauben, da gibt es nichts zu sagen? Fowler nickte ihr auffordernd zu. Was wollen Sie denn hören, verdammt? Dass ich Angst habe, abends schlafen zu gehen? Dass ich Angst habe, tagsüber von einem Bus überfahren zu werden, weil ich zu müde bin, um klar zu denken? Sie starrte auf die verdammte Box mit den Taschentüchern, die auf dem kleinen Tisch neben ihr stand. Tränen kitzelten in ihren Augenwinkeln, wie so oft, wenn die Müdigkeit sie vollkommen einnahm. Heute nicht, ermahnte sie sich selbst. Erzählen Sie mir, wie genau Ihre Albträume aussehen, forderte Dr. Fowler sie auf. Wie die Wahrheit, dachte Mika. Ich verbrenne. Jede Nacht spürte sie den Schmerz der lodernden Flammen, die sich durch ihre Haut fraßen. Sie verbrannte so lange, bis der Geruch verkohlter Hautzellen ihr bitter in die Nase stieg, bis ihre Haare alle kraus und abgefallen waren, bis ihre Muskeln sich unter der Hitze zusammenzogen. Erst wenn der Schmerz ihr den Verstand raubte, wachte sie auf. Ihre Haut rot und aufgekratzt, weil sie in ihrem Bett um sich geschlagen hatte. Rot unterlaufene Augen, pochender Schädel. Niemand hatte sie verbrannt. Warum war der Schmerz dann so real? Wenn sie Glück hatte, hörte ihre Mitbewohnerin ihre Schreie und weckte sie. Doch da Pola meist in Nachtschichten arbeitete, kam das nur selten vor. Erst als Fowler die Box mit den Taschentüchern ein paar Zentimeter weiter in ihre Richtung schob, bemerkte sie, dass ihr nun doch Tränen über die Wangen liefen. Sie fluchte leise, starrte aus dem Fenster und den gelben Ginkgobaum an, der nur noch verschwommen erschien. Gelb, goldgelb, cadmiumgelb, rapsgelb, senfgelb, indischgelb. Zählte sie innerlich die Namen der Farben auf, die sie kannte, um sich zu beruhigen. Das war What the Night Hides von Anna Knopf. Gelesen von Chantal Busse und Louis Friedemann Thiele. Ein Hörbuch des Argon Verlags.